Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Oh, ich meine, du siehst mich mit Brille.
Ja, sehr, sehr aufmerksam, tatsächlich sehe ich jetzt. Ich sehe nicht, den Text sehe ich nicht.
Aber das ist, na gut, du musst dich entscheiden.
Was ist mir wichtiger?
Tja, weiß ich nicht.
Okay, wenn wir wenigstens einen Gast da hätten.
Wir haben einen Gast hier. Er sitzt neben mir und auch neben dir, zwischen uns.
Ja, hallihallo, meine Lieben.
Hallo.
Ja, was geht?
Wie cool. Wir haben heute Muita Mataro, ich weiß nicht, ob ich deinen Nachnamen richtig
betone. Perfekt.
Da und wir sind unglaublich dankbar,
ja,
dass du da bist. Wir haben gestern deinen,
ja,
du darfst es korrigieren, bitte,
ja,
Film angesehen. Austro Schwarz.
Habt ihr den gemeinsam geschaut oder getrennt?
Getrennt voneinander.
Am Muttertag?
Am Muttertag?
Ja. Mit der Mama?
Nein, lieber mal auch.
Okay, verstehe.
Also, ich habe ihn mit meinem Partner angeschaut.
Ach, schön.
Genau, ich habe ihn allein angeschaut. Aber ich glaube, wir wollen über viele Dinge mit dir reden. Wir wollen natürlich über den Film reden, aber ja, wir wissen halt auch, dass du Musiker bist, Sänger bist. Du hast bei dem Film unterschiedliche Rollen in der Produktion eingenommen.
Ja.
Wir haben noch gar keine Ahnung, was da vielleicht sonst noch alles schlummert. Weil ich habe immer das Gefühl, dieses ich mache viele Dinge und aber auch gut, das ist irgendwie für mich so was Zeitgenössisches im Kunst- und Kulturbetrieb.
Ja.
Und du bist another one of these, der offensichtlich viel auf hohem Niveau macht.
Ja, vielen Dank, Christian.
Und jetzt müssen wir irgendwie von, wie komme ich da jetzt weg? Ich sage einfach, wie hat denn das begonnen? In deiner Kindheit, das ist eigentlich das, was uns zu Beginn immer interessiert.
Ah,
war
okay.
Da schon irgendwas absehbar? Die Gitarre,
ja,
das Acting oder?
Ja, urgute Frage. Also erstens nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das sehr schön, dass Austro Schwarz so viele, wie sagt man, dass alle Leute so Bock haben, mit mir über diesen Film zu sprechen. Genieße auch die Zeit jetzt mit euch gemeinsam darüber zu reflektieren, weil es passiert gerade so viel. Ich bekomme täglich tausende Mails rein, vom Filmladen, von der Produktion. Es ist crazy.
Du strahlst.
Somit genieße ich aber gerade so.
Strahlt.
Also somit genieße ich gerade extrem so, dass wir da zu dritt da sind und da gemeinsam reflektieren. Genau, zu deiner Frage, wann die Kunst quasi gehittet hat in meiner Kindheit. Gibt sicher mehrere Sachen, aber ich glaube, dass Anime so einer der ersten Berührungspunkte waren in meiner Kindheit. Ich glaube, so mit Dragon Ball Z.
Geil.
An alle Millennials, Kiddos. Voll. Und da habe ich zu meinem Papa gesagt, weißt du was, Papa, ich möchte Anime-Zeichner werden. Und dann kann ich mich erinnern, dass man gesagt hat, okay, wo wird das produziert und so. Ah ja, Japan. Puh, dich nach Japan zu schicken wird schwierig. Und dann habe ich losgestartet und war, glaube ich, nach einem Monat dann mit meinen Nerven zu Ende, weil das einfach für mich viel zu schwer war. Und dadurch ist auch mein Munchkin entstanden, der auch im Film sehr präsent ist.
Aber bist du dann auf irgendeiner Kunstschule gegangen oder so, weil du meinst, du hast es probiert?
Ja, also Anime war so der erste Berührungspunkt und meine Eltern sind auch wahnsinnige Musikfans. Also Papa, leidenschaftlicher Konzertgeher, noch immer. Und meine Mutter hat so im Auto immer sehr laut Michael Jackson gehört und ABBA und so. Und somit habe ich immer so gespürt, so okay, so Musik, das erzeugt Emotionen bei den Menschen als Kind. Also okay, interessant, dass dann irgendwie alle da so glücklich sind und so emotional sind. Und ich bin in Salzburg geboren und nach der Volksschule hat dann mein Volksschulbuddy, der Marc, der auch im Film vorkommt, auch so schwarz, der Marc, dann habe ich zu Marc gesagt, hey Marc, was machst du jetzt nach der Volksschule? Ja, ich bewerbe mich jetzt da auf die Musikschule Salzburg. Und dann war ich so, ja, klingt doch interessant. Und dann haben wir uns beide dort beworben und haben wir dann beide eine Absage bekommen. Und dann haben wir gehört von Marks Mutter, hey, es gibt im Sportgymnasium in Borg, gibt es da jetzt einen Musikzweig für die Unterstufe, so der erste. Und da haben wir uns dort beworben und dann wurden wir beide aufgenommen. Und dann habe ich so langsam begonnen, so Klavier zu spielen, aber sehr schlecht und sehr unmotiviert. Und dann bin ich mit 12 Jahren nach Wien gezogen. Und dann in Wien, wo man dann nicht mehr so viele Kids kennt, weil man halt auf sich alleine gestellt ist. Also ich bin mit meiner Mutter nach Wien gezogen. Hatte ich auch eine Gitarre dabei gehabt. Und habe dann über YouTube Gitarre gelernt.
Hast du damals schon gesungen auch? Oder wann hast du begonnen zu singen?
Das
hat mich so beeindruckt, die Stimme. Ich war so, aha.
Wirklich?
Ja. Ja,
danke schön. Ja, Stimme, ich wollte eigentlich Gitarrist werden. Also ich wollte eigentlich gar nicht so an der Front sein, unter Anführungszeichen. Also ich wollte nicht Frontmann sein, sondern ich wollte eigentlich an erster Linie halt Gitarrist sein. Aber es war schwer, weil ich suchte dann, möchte Band gründen und dann fragt man halt die Mitschülerinnen und Mitschüler, hey, ich will eine Band, habt ihr Bock? Und dann waren wir so 7 oder zu 8 dann in so einem Proberaum. Also, irgendwie ist das ein Chaos. Und dann habe ich irgendwie schnell gemerkt, okay, wer motiviert ist, wer weniger motiviert ist. Und dann war ich mit 16 in Irland für ein Auslandsjahr und habe dann dort begonnen, Text zu schreiben zum ersten Mal. Und ich hatte so 2 Gastbrüder aus Italien gehabt und der eine hieß Federico und der war nur 3 Monate in Irland und der hat das überhaupt nicht zart. Also der wollte eigentlich gar nicht weg von Italien und der war immer so in seinem Zimmerchen, also immer verkrochen und ich war so, Bro, was geht? Wir sind jetzt ohne Eltern in Irland, oh geil. Und da war sehr traurig, weil sein Papa ihn so gezwungen hat. Also sein Papa hat gesagt, hey, du musst jetzt da ins Ausland, weil das ist
wichtig für den CV.
Wichtig für deinen CV und für deine Entwicklung als Mensch. Und dann da habe ich dann für ihn einen Song geschrieben. Voll. So, hey you, what's wrong tonight? Das ja, war super. So, genau, und dann war ich so, okay, jetzt verstehe ich das Text zu schreiben. Und dann habe ich so weitergemacht. Bin dann zurückgekommen und in Irland habe ich dann auch so mehr so Kings of Leon gehört und Arctic Monkeys und Radiohead und weiß so, okay, ich brauche eine Band mit einem Gitarristen und Bass und Schlagzeug und das muss genau so sein. Und so habe ich dann meine Band At Pavilion quasi gegründet.
Ja. Aber das war keine Schulband dann, oder? Waren die wirklich alle aus den gleichen?
Also, wie war das? Der Bernie, mein Gitarrist, der doch immer in der Band ist, den habe ich kennengelernt über einen Freund. Es gab viele Bandwechsel im Laufe der Zeit. Also die Band gibt es ja schon 15 Jahre bald einmal. Und der Philipp, der Schlagzeuger, und der Clemens, der Bassist, Clemens Martinuzzi, der jetzt bei Möwe ist, die habe ich in der Schule kennengelernt, voll. Und dann so mit, wann war das? 2014 sind dann so die, waren wir dann so eine offizielle, professionelle Band mit Tobias Kobel am Bass und Paul Matteiameli am Schlagzeug. Da haben wir dann auch Lions veröffentlicht und da hat dann FM4 gesagt, ja, wir spielen euch. Und wir so, danke. Und haben dann, genau so ist das dann entstanden. Das
ja, weil es ja trotzdem so von der Schulband dann zu FM4 wieder, ist ja schon ein Sprung.
Ja, aber wir haben auch davor auch schon Sachen veröffentlicht. Mhm. Ja, also das Ding ist, also dass ich gerne gleich Sachen veröffentliche. Es gibt andere Menschen, die sich da mehr Zeit nehmen wollen und sagen, ah, okay, die Stimme ist noch nicht so gut. Und ich bin aber so, Alter, wir haben gerade einen Song geschrieben, nehmen wir es gleich auf und veröffentlichen das. Durch diesen Enthusiasmus hat das auch einen Nachteil, dass man auch viele Absagen damit kommt am Anfang. Ja, voll.
Ja, aber man haut dafür raus. Also
genau, voll. Also vor Lions gab es auch eine EP, die nicht auf Spotify ist, A Step Into the Unknown, produziert von Alexander Wieser von Dexter Orange, falls ihr die Band auch kennt, damals. Es war so 2007er Jahre sowas. Der das produziert und danach haben wir gleich weitergemacht.
In deinem Film sagst du, du hast so Lebensziele, so 3 so große Lebensziele.
Yes.
Eines ist, dass du Rockstar sein möchtest.
Ja,
dann.
Einen Film machen.
Aha. Dann.
Ja, yeah. Dann hast du ein drittes Lebensziel gehabt, dass du eine Kunstschule aufmachen möchtest.
Ja, in Tansania.
In Tansania. Mhm. Okay, du hast aber dann schon Rockstar, also hast du eigentlich abgehakt.
Na, Rockstar geht noch, da ist noch Luft nach oben. Ich will gerne das Arena Open Air ausverkaufen.
Ah ja.
Das ist noch in der Bucketlist. Dann bin ich offizieller Rockstar.
Echt? Also wenn man die Arena ausverkauft, dann ist man Rockstar.
Ja, so denke ich halt. Ich
glaube, größer wird es auch einfach nicht.
Ja, vielleicht.
Nein,
ja. Schönbrunn, Schönbrunn.
Ernst-Happel-Stadion, sowas kann man ja, auch. Das safe, ist halt dann schon arg, aber.
Ja, ich denke mal, wenn wir, also gerade so Arena Open Air, wenn man so die Kollegen anschaut, Kolleginnen, so Sobinskin, Bilderbuch, Buntspecht und so, dann denke ich mir so, ja, wenn die das schaffen, schaffe ich das auch. Und dann geht's, dann bin ich immer bei den Konzerten und denke so, boah, ich hätte auch Bock.
Yeah.
Aber das ist ja,
der Enthusiasmus wird dich dahin bringen.
Ja. Optimistische Einstellung auch.
Ja, voll. Aber ja.
Ja. Ich meine, einen Film gibt es jetzt auch. Also es, wie steht es mit der Schule?
Ja.
Traum ist es auf jeden Fall. Also ist es tatsächlich
ein Ziel?
Ja.
Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, für die Geschichte muss ich noch viel Knädel verdienen halt. Ich glaube, ich möchte es halt gescheit machen und mich dann auch zeitlich damit auch committen halt. Vor allem, ich denke, also vielleicht, wenn es so sein wird, dass ich vielleicht 50 Jahre alt werde oder sowas, man weiß ja nie, wann, weil Chata, kennst du Chata? Der ist ein deutscher Rapper, der ist gerade verstorben mit 43. Ja, ja. Okay. Ja. Rest in Power, Chata. Und der war auch sehr crazy unterwegs.
Oh ja, der, was diesen Gold LKW überfallen hat.
Ja, ja, voll wohl bis jetzt noch niemand, bis heute noch niemand weiß, wo er sein Gold versteckt hat. Der ist mit 43 verstorben und der hatte auch extrem große Träume gehabt. Und mit der Kunstschule denke ich mir auch so, ja, also ich würde das gerne machen, wenn ich halt so 50 bin, weil dann denke ich mir so, da bin ich dann vielleicht schon ein etablierter Kunstschaffender und habe so meine Connections. Und dann rufe ich einfach so Ministerium an, so Österreich, so ey, machen wir da eine Geschichte zwischen Tansania und Österreich, Kunstschule, weißt du, ich habe so meine Unterschrift, wir machen da Fotos, dies, das und geht schon.
Du hast vorher gesagt, dass du mit deiner Mama von Salzburg nach Wien gezogen bist und wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ungefähr als du 12 Jahre alt warst.
Ja.
Wie war das? Nämlich konkret, wie war es, weil im Film sprichst du auch vom Fuschelsee, gibt es eine total berührende Szene, wo du auch Musik machst, aber berührend was für mich vor allem über das, was erzählt wird, was du erzählst, eben, dass das ein eigentlich in deinem Erleben ein rassismusfreier Ort war.
Ja.
War Wien da auf einmal in dem damaligen Erleben anders oder war das damals eigentlich auch noch eine sichere Situation?
Sehr gute Frage. Wien, boah, es war eine schwere Zeit, weil meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 Jahre alt war. Und meine Mutter war sehr unglücklich in Salzburg als schwarze Frau, alleinerziehend. Sie hat in Klessheim hat sie eine Ausbildung gemacht als Hotelfachfrau, aber niemand wollte sie anstellen. Und dann hat sie gesagt, okay, passt, dann bewirbt sie sich einmal in Wien. Und das ging dann rasant schnell halt, als wir dann in Wien waren. Und Wien war für mich am Anfang halt extrem überfordernd, halt ich komme aus der Stadt Salzburg, da bist du in Wien und denkst so, Alter, was geht, irgendwie Straßenbahn, Busse, U-Bahn, kennt sich ja niemand aus und ich hatte auch einen extrem langen Schulweg gehabt, aber Wien war sehr offen, Wien ist noch immer sehr offen und ich habe da irgendwie schnell Anklang gefunden in Wien. Ich habe nur dann gemerkt, also mein Papa hat dann noch in Salzburg gelebt. Somit war ich jedes zweite Wochenende in Salzburg Papa besuchen. Da habe ich dann schnell gemerkt, wie Wien vom Vibe halt anders funktioniert als in Salzburg. Weil Salzburg, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie spießig Salzburg quasi ist. Also wenn man sich auch die Kaffeehäuser anschaut in Salzburg, all in ihren Anzügen, dann so, Alter, in Wien ist es so, da kommen Leute her, die Hipster-Kiddos zu den Studierenden, zu den Hacklern. Das ist einfach ein Melange, so ein Kaffeehaus in Wien. Und in Salzburg merkt man so schon eine sehr krasse Trennung zwischen den Schichten halt oder den Milieus. Da bin ich schon sehr dankbar. Aber halt eben, weil du auch Fuschel am See angesprochen hast, weil mein Papa hatte halt Freundinnen und Freunde und die hatten so ein kleines Grundstück gehabt in Fuschel am See. Und das war halt immer so ein Highlight im Sommer. Sind wir mal rausgefahren am Wochenende und haben dort gechillt mit denen. Und genau, und das war für mich so, die haben mich einfach so akzeptiert, wie ich bin. Also da war nie so ein komisches Kommentar von, und in der Hautfarbe schaut irgendwie anders aus. Also die haben mich einfach so wahrgenommen, wie ich bin, also als Mutter. Und habe dort auch schwimmen gelernt. Ein Freund von meinem Papa hat mir Schwimmen beigebracht. Und dann merkt man dann schon, aber in der Schule ist es dann doch anders. Genau, und dann wird man mit dem N-Wort konfrontiert in der Schulzeit und denkt so, hä? Und dann mit so, dass es Nazis gibt. Und ich war so, hä, was? Nazis? Interessant. Also ich war ja so ein Kind damals. Das war für mich alles sehr fremd.
unschuldig?
Ja, komplett unschuldig, ja.
Aber Absolut. Das bedeutet ja, dass du dann behütet aufgewachsen bist. Oder?
Ja.
Herz ist ja.
Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Also,
aber was ist, was ist der Preis von behütet aufwachsen? Gibt es einen Preis dafür? Auch in deinem Film, da gibt es ja immer wieder diese Szenen mit diesen Kindern.
Ja.
Der Gedanke kam mir vorher nicht, deswegen bin ich jetzt im Stegreif. Ja, aber,
oh gut.
Aber da ist irgendwas, wo ich mir denke, behütet, man will, dass Kinder behütet sind. Man will, dass sie behütet aufwachsen, weil sie behütet sind.
Ja.
Aber wenn da eine Realität draußen ist, die verdient nicht behütet, sondern die verdient auch Vorsicht oder, ich weiß es gar nicht, mir fehlen jetzt die Worte, ne? Aber was, deswegen, was ist der Preis von behütet werden?
Also ich habe schon oft meine Eltern konfrontiert, also als ich dann begonnen habe, mich mehr zu politisieren und mehr aktivistisch zu sein, habe ich meine Eltern schon gefragt, so, Herr, Leute, was geht ab in Österreich, was geht ab in Europa? Ich habe das als Kind immer so wahrgenommen, ja, Afrika ist einfach arm und Europa ist einfach reich. Das war für mich so, ja, ist halt so, das nie hinterfragt. Und dann kommt bei ihm drauf, wenn man sich dann politisiert, dass alles auf Ausbeutung halt aufgebaut ist, der Wohlstand, den wir hier in Österreich und in Europa genießen. Und dann waren sie so, naja, aber eben, das hast du schon richtig gut gesagt, Christian. Also ich glaube, denen war es halt schon wichtig, dass ich mich mit, unter meiner Haut halt wohlfühle halt. Ich glaube, die hatten das eher das Bedenken gehabt, wenn man als Mutter halt, oder wenn man mich jetzt damit konfrontiert, dann ist es halt belastend. Und ich glaube, man kann als Elternteil mit einem schwarzen Kind, das, also beide meine Eltern sind aus Tansania, und ich glaube, dieses Rassismus-Thema ist, glaube ich, ein zaches Thema halt.
Ja, vielleicht will man das einfach sehr lange aufschieben und wegschieben von jemandem, wie so ein Schutzschild, dass ja nichts ist.
Absolut, absolut.
Du hast den Film vor 3 Jahren begonnen, richtig?
Na, sogar länger.
Schon also länger?
Ende 2020.
Hat es da einen gewissen Moment gegeben, wo du gewusst hast, okay, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich den Film? Oder ja. Wo hat es einen ausschlaggebenden Punkt gegeben?
Genau, also ich habe euch erzählt, in der Zeit, wo ich mich da mehr politisiert habe und mich mit Kolonialismus befasst habe etc., da war ich vielleicht 23, 24 Jahre alt und habe dann über einen schwarzen Freund, Percy, der auch im Film vorkommt, der hat mich dann eingeladen zu einem Black Austrian Youth Award bei Jofort ist geheißen. Und da war die Geschichte da, dass eben schwarze Österreicherinnen und Österreicher schwarzen Personen halt so Preise verleihen, sei es im Sport, Journalismus, whatsoever. Und dann war ich dort und am nächsten Tag war Bayofo halt, das war dann einfach so ein Workshop, so ein Get-Together von jungen schwarzen Leuten. Und dann war so der Wunsch von allen, hey, wir würden gerne einen Verein gründen. Und somit habe ich das mitbegründet, ADOE, Afrikanische Diaspora Österreich. Und dann in dem Austausch habe ich dann viel gelernt, also auch so über Markus Mofuma, über sein Schicksal, über das Denkmal. Und dann sind mir auch so die Schuppen von den Augen gefallen, was okay, crazy, was da abgeht. Gar nicht mitbekommen über Markus Mofuma. Wenn ihr nicht wisst, wer Markus Mofuma seid, schaut euch den Film an. Und dann haben Menschen mit White House Matter Bannern den Denkmal von Markus Mofuma überdeckt. Und dann war für mich eine Situation, dann halt gleich darauf haben dann Menschen aus der schwarzen Community eine Kundgebung gemacht beim Markus Mofuma Denkmal und ich war halt emotional so überfordert, weil ich dachte so, okay, vielleicht ist es eine Falle, vielleicht wollen die weißen Leute die Schwarzen locken und ihnen wehtun. Und da war ich eh schon mit Ed Pavel schon recht etabliert etc. Und dann war so, hey, irgendwie so auf der Bühne für ein Miteinander zu stehen und sich gegen Rassismus zu äußern in Interviews, das hat mir nicht gereicht. Und ich wollte schon immer einen Film machen. War so, ja, passt, dann mache ich jetzt einen Film und gebe den Leuten einen ehrlichen Einblick in meinem Leben. Weil ich reagiere schon fast allergisch, wenn Leute mich fragen in so schnellen Interviewgeschichten, ja, bist du wirklich ein Schwarzer? Dann hast du so 3-4 Sätze und dann ist die Sache quasi abgearbeitet. Und ich so, na, ich möchte eine Doku machen. 98 Minuten den Leuten das Gefühl geben, wie das ist als schwarzer Österreicher.
Ich glaube, was ist ja auch, ich habe so viele Sachen zu sagen.
Ja,
Ich habe so viele Sachen. Yeah. Ich werde es mal nicht alle merken.
Ich tendiere, auszuschweifen, bitte.
Ja, go.
Immer stoppen.
Nein, eben nicht.
Der richtige Platz dafür. Hey.
Weil erstens mal eben, ja, wollen wir nicht unterbrechen, sondern zuhören, per se. Und dann denke ich mir, es geht ja darum, Raum einzunehmen.
Ja.
Es geht immer darum, Raum einzunehmen und ihn quasi zu verteidigen und ausbauen und ihn nicht mehr sich streitig machen lassen.
Vor allem halt Thema, also auch so Kunst ist das so spannend, weil das ist so arg, weil Kunst wieder einerseits belächelt, ja, der will Künstler, Künstlerin werden, ja, was macht er da, bla bla bla. Aber andererseits ist ja Kunst extrem arg, weil Kunst ja das Denken prägt. Also ich rede jetzt nicht nur eine Bildhauerin oder ein Maler, sondern auch so Kunstformen wie Theater oder Film oder Musik. So. Und ich habe mich halt mit dem halt extrem befasst, wie Menschen sich eine Meinung bilden und ihr Weltbild. Und ich bin halt in Österreich und dann sehe ich die ganzen Sachen halt, okay, wer ist in den FM4-Charts, wer ist da oben, welche Filme werden produziert, welche Rollen werden besetzt. So. Und dann ist es so, okay, crazy, es ist alles nur weiß. Aber Österreich ist ja divers und vielfältig. Warum wird das nicht abgebildet? Ne? Und da war ich so, ja, okay, passt. Und dann muss ich halt selber Regie führen, auf gut Deutsch, und einmal so einen Reality-Check machen und sagen so, hey, es gibt schwarze Österreicherinnen und Österreicher, die halt geschert reden können und halt ihr Ding halt durchziehen, weil das war für mich auch so wichtig, auch selber Regie zu führen, weil ich einfach weiß, dass eben im Schnitt und in der Regie und beim Drehbuch, da werden halt so Entscheidungen getroffen, und wenn du halt nicht betroffen bist, dann spekulierst du ja. Also auch wenn ich als Mann jetzt ein Drehbuch schreibe über eine Frau, dann immer so, ja, schwierig, ich kann mich da nicht reinfühlen, wie eine Frau ihr Alltag erlebt mit sexualisierter Gewalt etc. Und da war ich so, ja, ich muss halt da jetzt extrem viel Aufwand betreiben, weil ich möchte ins Kino gehen und genauer Geschichte sehen, die quasi auf mich geschnitten ist. So.
Und das, was ich mir auch gedacht habe, weil heute, als wir telefoniert haben, habe ich auch gesagt so, ah, da war ein Teil in mir, der hat sich bezüglich der Interviews gedacht, ah, mhm, aber hätte man nicht viel mehr Interviews führen können, wenn das Format, ja, jetzt kommt es eben, ja, ein YouTube-Kanal gewesen wäre. Dann hätte man mehr Leute, und dann habe ich aber auch gewusst schon,
ja,
nein, ja, hätte man machen können. Erstens mal, man hätte immer irgendwas machen können. No, yeah, no one cares.
Yeah.
Aber der Punkt ist, es geht ja auch, das Wort, das wir dann hatten, war so ein Denkmal für schwarze Geschichte in Österreich. Und da reicht es nicht aus, auf YouTube zu machen, sondern es muss genau denselben Raum einnehmen, den die, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weiße Kultur oder Mehrheitskultur einnimmt. Weil wenn ich den Raum nicht schaffe einzunehmen, dann habe ich nicht die Sichtbarkeit.
Ja, voll. Also eben auch was auch die Mireille Gosse sagt im Film, so, wir müssen halt nicht mehr dankbar sein, dass wir in Österreich leben, also mit wir werden schwarze Menschen damit gemeint. Es geht um Mitgestalten. Ja.
Und sie sagt auch, ich habe mir das aufgeschrieben, mhm, also ich war so berührt, begeistert, mhm, ist fast irgendwie das falsche Wort, aber ja, die Spitze der Pyramide sieht man, Rassismus tötet.
Ja.
Aber es gibt auch viele Stufen darunter. Mhm. Und eine Stufe, und das ist jetzt vielleicht lächerlich, das mit Mord in Verbindung zu bringen, weil es eben sehr viel weiter unten ist, aber eine ist halt, ja, es gibt halt die Filme nicht.
Ja.
Und deswegen denke ich mir, ja, ein Denkmal, das ist irgendwie so ein pathetisches Wort, aber wenn man denkt, wie viele fucking Denkmäler es für die anderen gibt,
ja, ja,
dann ja, let's go, Denkmal away.
Ja, auf jeden Fall. Also Austroschwarz erzählt es nicht so über die schwarze Bevölkerung Österreich, da habe ich jetzt nicht die Audacity dafür, sondern ich rede echt wirklich explizit über meine Erfahrung. Das heißt, bitte, wenn ihr euch den Film anschaut im Kino, denkt jetzt nicht, dass jede schwarze Person in Österreich genau so denkt wie ich. Das ist überhaupt nicht der Plan gewesen, sondern mein Plan war, mit dem Film einen ehrlichen Einblick, soweit es geht, in mein Privatleben zu geben, um eben schwarze Österreicherinnen und Österreicher zu motivieren, ihre Geschichten zu erzählen, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn dann, also ich habe das so die Vorstellung mit dem Film, dass dann eben schwarze oder nicht weiße Menschen sich den Film anschauen, sie denken so, boah, das, was der Mutter gesagt hat, das ist ja, das überstimmt überhaupt nicht meine Realität. Und dann denkst du so, ja, bitte, und jetzt bist du dran, jetzt erzählst du deine Geschichte, ja, weil ich gebe da so einen, ich bin so ein Impulsgeber mit dem Film, und ich hoffe, auch was der Percy auch sagt in dem Film, dass es eben wichtig ist, dass junge schwarze Menschen sehen, okay, das kann auch meine Realität sein. Ich kann da auch Filme machen. Und eine letzte Anekdote zu dem, ich habe mich da mal beworben fürs Max-Reinhardt-Seminar wegen Schauspiel. Und es war urspannend, weil da habe ich dann eine nicht weiße Person kennengelernt, und die, also eine Frau, und die war 27 Jahre alt oder 26, also schon extrem alt, unter Anführungszeichen, fürs Bewerben, fürs Max-Reinhardt-Seminar, vor allem dann auch als Frau. Und ich habe dann gesagt, hä, warum, wie bewirbst du dich erst so spät? Und sie so, naja, ich habe mich erst jetzt getraut, vorzusprechen, weil sie ja nie gesehen hat, dass es Leute, dass es auch nicht weiße Personen gibt im Film. Und das finde ich einfach arg und denke mir so, ja, Alter, du hast das zwei Arschkarten gezogen. Erstens halt, dass du jetzt urspät dran bist halt beim Vorsprechen, weil ich glaube, bei einer Schauspielschule, gerade vor allem als Frau, musst du extrem jung sein, leider Gottes noch immer. Und dann auch noch diese Rassismuskarte auch noch in die Hand gehabt. Und ich so, fuck, das kann es echt nicht sein, dass die erst den Mut genommen hat, so mit 26 vorzusprechen. Und das ist klar für alle, du wirst das, du wirst eh nicht aufgenommen halt. Und das ist mir einfach so schade.
Also, wenn du gerade von Mut sprichst, ich finde es sowieso mutig, sein Leben quasi so auf die große Leinwand zu bringen. Und jetzt wollte ich wissen von dir, wie leicht oder wie schwer ist dir das eigentlich gefallen, dich so preiszugeben oder so herzuzeigen und dein Innerstes nach außen zu kehren?
Ja, also das Ding ist halt, dass ich mich halt schon als Kunstschaffender sehe. Es ist halt, Arbeit. Deswegen war es halt für mich halt so leicht, vor meinem Camrecorder zu sprechen, weil das war Arbeit und auch Reflexion halt für mich, weil ich es eben erzielen wollte, dass sich dadurch Menschen halt emotionaler sich gebunden fühlen mit mir halt. Also der Nachteil bei der Geschichte ist halt so, dass dann natürlich dann, wenn der Film draußen ist, dann alle behaupten, dass sie den Mutter kennen. Aber diesen Preis zahle ich gern, weil das Leben ist kurz. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch. Das Leben ist einfach kurz und ich bin einfach urangepisst mit der ganzen Situation, was wir erleben auf dieser Welt. Und wenn ich mir denke, so, falls ich irgendwann mal Kinder auf die Welt bringe, werden sie auch mit dieser Scheiße konfrontiert werden. Und ich hoffe, dass dadurch halt einfach mehr Diskurs entsteht und sich dadurch mehr Leute sich damit identifizieren können und auch ihre Geschichten erzählen. Aber ja, Obacht, also denkt dreimal drüber nach, falls ihr private Sachen zeigen wollt in einem Film. Ja.
Ist dir was Schlechtes leicht also passiert oder hast du das Gefühl, dass...
Na, gar nicht, aber ich erzähle auch im Film von Außerschwarz auch über meinen Reha-Aufenthalt. Ich erzähle über meine bipolare Erkrankung. Das sind so Sachen, wo ich einfach weiß, dass dann Menschen sich denken, boah, okay, ja, Mutter Matar, interessante Persönlichkeit, aber wir wissen es nicht, ob der der Richtige ist für einen Film oder für whatever, weil der ist ja bipolar. Also das ist halt Sachen, die mir jetzt schon sehr bewusst sind, aber diese Themen müssen halt besprochen werden und auch thematisiert werden in unserer Gesellschaft, weil es immer ein Tabuthema ist.
Und ich glaube auch eben normalisiert werden, also weil die Hölle auf Erden ist ja das unbesprochene Leben.
Absolut.
Und sobald wir darüber reden können, dann ist auf einmal diese, kannst du mir die drei Punkte nennen, die für dich schwierig sind, auf einmal ist dieser Diskurs langweilig. Ich meine, er ist immer langweilig, aber für manche Leute ist er scheinbar dann wichtig oder so. Aber ich denke mal, sobald wir eben darüber reden können, ja, ich kann bestimmte Erkrankungen haben, Zuschreibungen haben und kann trotzdem the fuck hier super erfolgreich sein und overdelivern.
Voll.
Und das ist ja nicht das Narrativ, das besprochen wird. Und es ist auch nicht immer das, was zutrifft.
Ja, voll.
Weil es ist halt immer nuanciert und Leben ist halt immer ambivalent.
Komplett.
Aber also Gratulation auch zu dem Mut, das zu machen, weil deswegen eben, wir haben vor der Aufnahme kurz den Mannsbilder-Podcast erwähnt und ich glaube, die werden dich allein dafür feiern, wie wahrscheinlich nur sie jemand feiern können, eben dass gesprochen werden darf über schwierige Themen.
Ja, voll. Also, ja, absolut. Mhm.
Du hast den Film alleine aufgestellt, also du hast begonnen damit, dass du den Film alleine aufstellst oder wer war in deinem Team dann drinnen? Wie ist das alles passiert? Wie ist das ins Rollen gekommen?
Ja, danke dir für die Frage. Also das Ding ist halt, das ist gar keine One-Man-Show, es ist halt das Ding wegen Marketing und so weiter. Das ist natürlich einfacher, wenn man dann das Gesicht von mir dann aufs Plakat quasi gibt. Aber wo soll ich anfangen? Also auf jeden Fall, also Regie habe ich jetzt nicht alleine gemacht, sondern das habe ich mir geteilt mit Helmut Kahner, einer meiner besten Freunde und besten Arbeitskollegen halt. Den habe ich kennengelernt auf der FH. Also nach der Matura habe ich dann entschieden, auf der FH Film, TV und Medienproduktion zu studieren. Die haben mir gesagt, das ist ein wirtschaftlich ausgelegter Studiengang. Und ich so, okay, wird schon passen. Und dann hat es mich auf die Schnauze gehauen mit BWL. Und damit habe ich dann wiederholen müssen. und habe den Helmut Kramer kennengelernt und war so, ah, du bist so cool, weil aus DFH ist das schon so, wie U-Vibe, alles haben so ein bisschen einen Stock im Arsch, also no front bei meinen alten Mitstudierenden.
Aber es ist halt so.
Aber der Helmut, der war ja ganz anders drauf, weil der war halt ein Träumer, so wie ich. Weil ich war dann so mit Ed Parvin so aus den ersten Singles rausgeballert so. Und der Helmut war so, ja Helmut, was geht ab bei dir? Und er so, ja, er möchte Regisseur werden und möchte einen Film machen und so. Und ich war so, okay, cool. Einer der wenigen in der Klasse, die jetzt so offen träumen. Das lebt man quasi selten. Ich muss, was hey, urcool. Und da war extremer Vibe da. Und dann bin ich wieder durchgefallen. wieder in BWL. Genau, und dann haben sich kurz unsere Wege getrennt. Aber er lebt da in Wien und so. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen und hat mich abgedatet. Ja, ich habe jetzt so meinen ersten Film gemacht, Ground Control, erster Langfilm. Ich so, Alter, wie geil, crazy. Du bist noch immer dran an deinem Traum. Ja, voll, ich kann's, es ist urschön. Und dann habe ich den Helmut gesagt, so, du, weißt was, ich plane gerade mit Ed Pavel eine Ostafrika-Tour. Ich würde da gerne Doku drüber machen. Hast du Bock, Regie zu führen? Ich so, ja, urgern. Und hat dann so einen Produzenten ans Land gezogen, Stefan Herzog. Das ist ein wichtiger Info, weil da der Helmut da schon einen Film gemacht hat, davor hat er schon gewusst, okay, du brauchst einen Titan-Produzenten oder Produzentin, um überhaupt dann einen Film realisieren zu können. Und dann war Stefan Herzog am Start und dann kam Corona. Und dann war das Projekt dann schnell auf Eis gelegt. Und dann war ich so, okay, scheiße, was? Damit? Und dann kam diese Geschichte mit den Leuten, die White Lives Matter Bannern bei Markus Umufuma Denkmal überdeckt haben. Und dann war ich so, Helmut, weißt du was? Ich habe ein neues Projekt und zwar Austro-Schwarz. Also davor hat es irgendwie anders, davor hat es irgendwie geheißen, Schwarz sein in Österreich. Irgendwie ein ganz langweiliger Titel. Und dann war ich so, ja, ich weiß nicht so recht, ob ich als weißer Regisseur das machen kann. Ich so, ja, hey, mach dir keine Sorgen. Ich weiß ganz genau, was es in dem Film geht. Du bist einfach meine operative Kraft. Also du weißt, wie man am Set mit den Leuten spricht. Du kennst das ganze Prozedere. Du hast den Stefan ins Land gezogen. Schauen wir, dass der Stefan auch die Produktion macht für Austro-Schwarz. Und dann war es so, ja, okay, fuck it, let's go. Und dann ist das quasi passiert. Und auch das Schöne daran eben, ich habe euch erzählt davor, dass ich ja Mitbegründer war von Adoe. Also Adoe, afrikanische Diaspora Österreich ist da und dass man monatliche Stammtische organisiert für schwarze Personen in Wien. Und wir haben auch so WhatsApp-Gruppen gehabt und so weiter. Und dann habe ich in die Gruppe geschrieben, hey, wir suchen gerade eine Praktikanten für unser Filmprojekt Austro-Schwarz. Da hat sich die Andrea Elaisa Arnold gemeldet bei mir. Man, hey, sie hätte Bock. Sie hat aber noch wenig Erfahrung am Filmset, also Filmproduktion. Ich war so, hey, kein Problem, wir haben den Stefan Herzog, der wird sich da einschulen. Und die hat sich so reingesteigert in das Filmprojekt, wo sie dann mittlerweile dann auch Junior-Produzentin geworden ist. Und voll, also es war halt sehr viel Vertrauen. Und der Helmut hat auch die Christine Veit, unsere Schnittperson, geholt ins Team. Und Andy Winter, Color Grading. Andy Winter ist auch so the GOAT. Also macht so alle Color Grading Sachen für Ulrich Seidel und so weiter. Also es war viel Vertrauen da von den Leuten halt über den Helmut halt. Und ich habe dann Jasmin Schwenninger ins Team geholt, die die Kamera gemacht hat. Die habe ich kennengelernt über einen Kunstverein, wo ich damals als Praktikant tätig war. Es war irgendwie so eine Geschichte von, wie sagt man, gibt es da Wort dafür?
Ja, man kennt halt Leute. Ne?
Ja, für mich klingt es irgendwie nach, auch so wie du sprichst, klingt es für mich irgendwie nach Familie.
Es klingt irgendwie nach Spaß, ne?
Spaß
irgendwie
auch.
Klingt es nach Spaß.
Besser als ja, Familie, Spaß. Weiß,
ja, es war so, ich glaube auch so mit der Black Lives Matter Geschichte und so, war es einfach für viele Beteiligten so eine Geschichte, okay, das ist jetzt kein nur noch 15 Projekte und da geht es halt um was. Und dann haben auch viele gesagt, okay, jetzt wegen Kollektivvertrag und so, brauchen wir es nicht reden, schauen wir einfach, dass die Kamera quasi rennt und dass wir losstarten können. Und dann bin ich extrem dankbar, dass die alles so motiviert waren.
Aber
für die Sache.
Ja.
Ja, für die Sache. Voll.
Aber wie finanziert man so einen Film? Wie geht das?
Ja, voll. Also ich mache nicht die Produktion. Ich habe gelernt, Sachen zu delegieren.
Ich gebe einfach aus.
Genau. Also dann müsst ihr halt Stefan Herzog und Andrea Elaisa Arnold fragen. Aber was ich so mitbekommen habe, Es gibt Förderungen in Österreich. Also jeder Film in Österreich wird da staatlich gefördert. Ne? Und man kann bei jedem Bundesländer Förderungen beantragen. Und genau, das hat Stefan und Andrea auch gemacht. Und wir haben dann auch vor einem Jahr haben wir auch ein Crowdfunding auch noch gestartet für das Filmprojekt Austroschwarz, wo wir dann auch, glaube ich, 20.000 Euro nur fürs Crowdfunding sammeln konnten. Aber ich mache nicht die Produktion, aber ich glaube so um die 100.000 Euro konnten wir über Förderungen und über Crowdfunding quasi lukrieren. Aber es war kein Betrag, wo wir jetzt irgendwie unsere Lohnarbeit kündigen konnten. Also eben alle mussten halt nebenbei hackeln. So, das war schon eine crazy Zeit.
Wie würdest du Erfolg an sich bemessen und wie jetzt hier konkret mit diesem Filmstart, der in ein paar Sekunden quasi in der Zeitgeschichte passiert?
Genau, also ich habe euch so lustige Ziele gesagt, so wegen Arena Open Air und sowas oder Ernst-Happel-Stadion. Ich glaube, bei mir geht es, glaube ich, jetzt, das bin ich ja schon ein alter Mann, bin ja schon 32 Jahre alt. Ich glaube, bei mir geht es einfach darum, dass ich einfach schaue, dass ich mit Austroschwarz, mit dieser Welle halt weitere Projekte machen kann und dass ich dann irgendwie nicht mehr Lohnarbeit machen muss. Das wäre für mich schön, voll. Also wenn ich irgendwie merke, okay, ich habe ein neues Projekt und es wird irgendwie finanziert und da springt ein bisschen Knädel für mich raus, wo ich mir eine Miete zahlen kann und mein alkoholfreies Bier, was ich gerade trinke hier, bin ich schon extrem zufrieden, voll. Auch voll. Und als junger Erwachsener mit 20 war ich so, ja, voll, da ist was die das FM4-Charts auf Platz 1 und 1 Million Spotify-Streams und also, ja, ist schon lustig, aber es geht darum, dass man einfach weiter Bock hat, Kunst zu machen. Also mir geht es einfach darum, dass ich einfach motiviert bleibe, neugierig bleibe, mich für neue Sachen interessiere, aus meiner Komfortzone rausgehe. Wenn ich diese Lust empfinden kann, so ist es für mich schon Erfolg.
Ja, es war auch sowas, was wir heute im Telefonat gesagt haben, so dass du drückst dich aus. Da ist Ausdruck, Expression.
Voll.
Auf allen möglichen Ebenen.
Ja. Das ist doch so die Definition, glaube ich, eines Entertainers, glaube ich, habe ich so gehört. Dass ein Entertainer, der kann singen, der kann schauspielen, der kann das und das. Und ich glaube, das glaube ich so Entertainer. Ich möchte guter Entertainer werden. Voll.
Bist du schon?
Ja, ja, das sehe ich auch, ja. Ich wollte noch was anderes sagen, nämlich das ist eigentlich nur eine ganz kleine Szene, ganz still, finde ich, im Film, aber du liegst irgendwann am Boden im Parlament.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, ist da schon irgendwann einmal wer gelegen? Ever?
Ja.
Also wissen wir nicht, die Frage ist also egal, aber hat es etwas bedeutet oder war es tatsächlich einfach nur in dem Moment, war es eben so? Weil es fühlt sich im Kontext von dem größeren Thema, über das wir sprechen, fühlt es sich enorm an.
Ja, schön, aber schön, dass du das auch gespürt hast. Ich glaube, es sind so unbewusst, bewusst Sachen halt passiert. Also ich glaube halt immer so, dass wir es ins Parlament geschafft haben. So. Mit diesem Kunstprojekt Austroschwarz, da war ich so, okay, und das möchte ich so eine Message spreaden, so ja, man, dann liegt man halt dort und reflektiert. Und es kann provozieren, glaube ich, so. Weil ein Parlament ist ein heiliger Ort, wo Entscheidungen gemacht werden. Aber ich denke so, ja, hey Leute, es geht darum, also in meiner Position ist im Parlament geht es darum, so ein bisschen Denkanstöße zu geben und mit meiner komischen Art Leute zum Denken anzuregen. So. Und ich bin eben kein Politiker und ich habe auch keine Ambitionen, Politiker zu werden. So. Und deswegen so, hey, ich bin Kunstschaffender und jetzt kurz innehalten und im Parlament liegen und auf die Decke starren. Ja.
Hast du es noch in dir parat, wie es sich angefühlt hat oder ist es schon lange vorbei?
Boah, ich glaube, ich war auch extrem erschöpft, weil es also in dieser Drehphasen, weil ich war auch so auf Mads halt von der damals noch, von der Rehgeschichte und ich war so jede Möglichkeit, wo ich mich kurz ausruhen konnte, habe ich es einfach kurz hinsetzen oder sich kurz hinzulegen, voll. Ja.
Aber ich glaube, das ist ja auch eigentlich ein bisschen das Thema, so Erschöpfung. Es erschöpft mich.
Ja.
Dieser Diskurs erschöpft transgenerational über Jahrhunderte.
Ja.
Also keine Ahnung, ich tue mir schwer, das in Worte zu fassen, aber für mich hat es, ich habe natürlich so wie du jetzt, ich habe auch gedacht, ja, da werden manche Leute sagen, das ist respektlos, da zu liegen. Voll. Und ich habe mir gedacht, ihr wollt es so lesen. Ja. Ihr wollt es so lesen, ja. Weil das ist, da ist was ganz anderes dahinter, was, ich weiß es nicht. Ein Schulterklopf, ja. Ein ganz sanftes, damit man die Person nicht aufweckt.
Ich kann es auch urschwer in Worte fassen, Christian. Warum das so zum Denken anregt. Aber du bist, glaube ich, der Erste, der das auch angesprochen hat. Ich glaube, im Schnitt haben wir, also mit Christine haben wir gar nicht drüber geredet. Man so, ja, cooles Bild, nehmen wir.
Ich finde, es hat was, voll was Verträumtes gehabt einfach. Es ja, hat so voll. Nach so.
Wolken schauen.
Wolken schauen, aber nach in die Zukunft schauen vielleicht. Ja, was könnte passieren? Wie könnte die Welt ausschauen? Wie könnte vielleicht Österreich mal sein?
Absolut. Also ich glaube auch so, dass diese Räumlichkeiten und so weiter, es ist ja alles, für mich ist ja alles Theater, alles sehr theatralisch und ein Parlament ist ja auch für mich einfach so ein Ort der Bühne halt, wo einfach Leute halt mitspielen. Und derweil die Leute, die da gerade mitspielen, sind einfach, widerspiegeln eine Bevölkerungsgruppe, die halt weiß halt sind so. Oder immer so, na, ich gehe jetzt kurz auf die Bühne hoch, sag den Leuten so, hey Leute, da ist eine Bühne auch für andere nicht weiße Personen. Nehmt euch den Platz. Ich bin gerade da auf diesem Platz und lieg gerade so. Es ist möglich. Macht das.
Wie haben die Kinder das eigentlich gern gefunden, wenn du so träumen tust mit ihnen oder so Geschichten erzählst und so? Wie haben die das wahrgenommen? Das hat mich nur interessiert.
Ja, also wir haben auch davor die Kinder gecastet. Mhm. Das heißt, ich habe auch so im Vorhinein gewusst, wie sie auf meine Fragen reagieren und so. Und das war dann auch für mich eine bewusste Herangehensweise, dass ich versucht habe, so gut wie es geht, auf Augenhöhe zu sein, so mit den Kids und ihnen versucht habe zu sagen, so, also ihnen das Gefühl zu geben, dass es da ist, es Raum, um einfach zu fantasieren und so, vor allem mit den Boys habe ich eher rumgeblödelt und mit den Mädchen habe ich eher geredet.
Sie haben sich so schön eingelassen. Ja. Ich war so, was habt ihr da für eine Stimmung generiert, dass das ja möglich ist? Also, cute. All power to kids.
Mhm.
Mhm. Und da war eine lustige Szene mit dem Mädchen. Und jetzt 3, 2, 1.
Ja.
Das war lustig.
Da muss ich immer weinen. Das ist so emotional.
Das, naja, gut, wir dürfen nicht alles verraten. Schaut euch einfach den Film selber
an. Ja.
Ja. Was wünschst du dir, was Austro Schwarz mit den Menschen macht oder was der für eine Welle schlagen soll? Sagen wir mal so.
Es ist so schwer, weil ich habe jetzt auch viele ehemalige schwarze Kindheitsfreunde kontaktiert, so in Innsbruck oder in Salzburg und sagt, hey, Austroschwarz ist fertig, ich gehe jetzt auf Kinotour, kommt vorbei. Und ja, es ist urzach, weil ich einfach mitbekomme, dass es noch immer Leute gibt, schwarze Personen gibt in Österreich, die sich einfach nicht wohlfühlen in Österreich. Und da denke ich mir, boah, ich hab wirklich Glück gehabt, dass meine Mutter damals entschieden hat, nach Wien zu ziehen, weil ich fühle mich in Wien wohl, ich mag die österreichische Kultur, ich sehe mich da wieder, obwohl alle gerade noch weiß sind. Und ich möchte mit dem Film einfach schwarze Personen oder nicht weiße Personen, weil nicht jede Person ist schwarz, sondern es gibt auch Abstufungen von Schwarzen, aber einfach nur das Gefühl geben, so hey, da ist jemand eben auf der großen Leinwand, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat wie ich und ich hoffe, dass sich dadurch die schwarzen Leute in Österreich sich ja bestätigt fühlen und sich damit identifizieren können und Bock haben, auch mitzugestalten, weil es erfordert, wie du auch sagst, Christian, es erfordert extrem viel Kraft, sich zu öffnen und vor allem über das Thema zu sprechen halt, ne? Also ich hoffe, dass sich dadurch einfach schwarze Personen ermutigt fühlen. Und es ist halt ein Dokumentarfilm und es geht sehr plakativ ums Schwarzsein, aber ich wünsche mir, dass dieses Schwarzsein-Ding halt auch in einer kommerziellen Richtung auch geht. Also ich denke halt so, dass der Josef Hader mal einen Film macht mit einer schwarzen Person in der Hauptrolle, finde ich extrem geil. Oder es muss nicht eine schwarze Person sein, es reicht auch eine Österreicherin mit asiatischem Background. Ich denke mir so, auch so ein Appell an die an die österreichischen Filmemacherinnen und Filmemacher, wenn er Drehbücher schreibt, wenn er Leute castet, geht's ein bisschen aus eurer Komfortzone raus. Mhm. Weil ich finde, es nervt mich halt, wenn die österreichische Filmlandschaft sich als links positioniert, aber da nur Worte halt sind. Schall und, das ist für mich halt Schall und Rauch. Ich möchte Aktionen sehen, ich möchte in der nächsten Ulrich Seidel-Produktion oder in der nächsten Jos Fader oder Pierre Herziger oder Marie Kreuzer, wie die alle heißen, schaut, dass ihr euer Cast, dann macht es das divers. Mhm. Und es muss nicht sein, dass dann es um einen schwarzen Drogendealer geht. Es kann einfach eine schöne Liebesgeschichte sein zwischen zwei Leuten, die einfach lieben, aber das ist halt, dass es eine schwarze Person ist oder eine türkische Person ist. Wisst ihr, was ich meine? Es muss es nicht gleich so, jetzt haben wir eine schwarze Person als Hauptrolle und es geht so um Gangster sein und so. Na,
ja, nicht diese Klischees bedienen einfach, sondern einfach, ja.
Voll. Ich denke mal, in Wirklichkeit ist so mein Umfeld, das schaut ja auch, weißt du, wenn ich mir denke, welche Filme kannte ich, als ich 15 war oder so, das war ganz eingeschränkt, weil es halt nur eine Quelle damals gab, dieses Fernsehen und da auch nur bestimmte Sender. Aber heute denke ich mir so kulturell oder gesellschaftlich, wir kennen ja, ist natürlich eine Zuspitzung und sie ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber für mich fühlt sie sich wahr an. Mhm. Wir kennen nur den männlichen weißen Blick. Ja. Das ist 99,7% der Inhalte, die wir bekommen.
Ja.
Und alles, was das durchbricht, macht offensichtlich machen Menschen enorme Angst. Aber andere sind ja sogar fast im egoistischen Sinne neugierig darauf.
Ja.
Also weil das kennen wir schon. Also wir brauchen nicht den nächsten Actionfilm, von dem wir schon 3000 gesehen haben.
Mhm.
Und das ist eigentlich, ja, ich bin gespannt, weil ich frage mich dann immer, das ist auch hoffnungsvoll, glaube ich, so, was bringt die nächste Generation?
Ja, voll.
Und du bist jetzt hier die nächste Generation.
Ja.
Weil du deinen Job machst, quasi, gibt es noch eine nächste Generation.
Voll.
Und jetzt reden wir noch vom Hader und von der Marie Kreuzer oder etc. Ja. Und also gar nichts, ich glaube, das Gespräch ist nicht gegen irgendjemanden.
Nein, gar nicht.
Genau.
Gar nicht.
Aber quasi, was ist denn dann die nächste? Was, und jetzt nicht einmal nur, die sollen da alle was tun, sondern manchmal ist es wahrscheinlich auch ganz schön schwierig, Geld für große Produktionen zu bekommen und dann mutige Dinge zu machen. Aber erstens mal, es ist scheinbar möglich und dann öffnet es. Und es kann sich ja auch nur verbessern, könnte man ja fast schon sagen, weil der Zustand jetzt, was du beschreibst, ich fand eigentlich am geilsten noch dieser Aspekt des Filmes, wo es um Austropop geht.
Ja.
Und das macht es ja wirklich schön, dieses Besprechen von, ja, ich meine,
wo wir über einen vom Austria sprechen.
Genau.
Ja.
Diese Lieder sind nicht neutral. Und eben auch quasi die Bürde, die man hat und das Privileg, diese Bürde nicht haben zu müssen, und damit meine ich auch in diesem rassistischen Diskurs, gar nicht zu checken, welches Privileg man hat.
Mhm.
Einfach nur, weil man eine Hautfarbe hat und man checkt es aber nicht, dass, weil ich habe ja trotzdem meine Depression oder meine Mietzahlungen oder bla, und man checkt es nicht. Und deswegen finde ich, das Ende jetzt von meinem Satz, aber der Gedanken, nämlich, weil wir jetzt so stark den Fokus hatten auf ein Film auch für Schwarze.
Mhm.
Und ich finde, für mich persönlich ist es, ich weiß warum, weil es ist in meinen Worten ein Denkmal für diese Geschichte, aber ich finde, es ist unbedingt auch ein Film für die Mehrheitsgesellschaft.
Auf jeden Fall.
Also das ist ein Film, den es am Montag und am Dienstag und am Mittwoch im ORF spielen müsste. Weil damit es wirklich die
Bitte,
Leute sehen.
Wir brauchen es Geld.
Ja, genau das. Weil da gehört es hin. Ne? Es, natürlich jetzt der erste Schritt ist, das Kino und das soll schon lang laufen und erfolgreich sein. Und dann aber, weil sonst, genau, Doodle-Doo.
Doodle-Doo.
Du wolltest was sagen?
Ja, ich will die ganze Zeit immer dazwischen was eine sagen und ich sitze dann immer so da. So. Nein, aber das mit I'm from Austria, ich habe das spannend gefunden, diese Diskussion, die ihr da geführt habt, weil ich die halt gar nicht kenne, weißt? Also das ist ja für mich als weiße Person, I am from Austria halt, das ist, ich habe da gar nicht so viel Verbindung zu dem Song, aber ich würde gar nicht so viel vorwegnehmen.
Ja.
Man soll lieber ins Kino gehen. Ich finde ihn wichtig, den Film, eben auch für alle, wie du sagst, für die Mehrheitsgesellschaft, nicht nur für schwarze Personen.
Darf ich nur kurz einhaken wegen einem von Austria, weil es mir wichtig, das nochmal ausführlicher zu besprechen.
Okay.
Weil, also in diesem ganzen Diskurs von wie man Rassismus bekämpfen kann, vor allem als kunstschaffende Person, ist immer so, ja, ich als weiße Person, ich darf ja nicht behaupten, irgendwas zu tun, weil wir müssen die Betroffenen sprechen lassen, so bla bla bla. Und das mit I am from Austin, das mit Austropop, das war ja für mich eine ganz bewusste intellektuelle, philosophische Taktik, das zu durchbrechen, weil ich immer denke so, wie kann es sein, dass Austropop von meinen weißen, linken Musikerkolleginnen und Kollegen so gehasst wird. Also, ah, ja, Austropop ist so schlimm. Und
echt? Ist das so?
Ja, also, so, weißt du, aber auch I'm from Austin, es wird auch oft von den Rechten auch instrumentalisiert. Und Reinhard Fendlich hat dann nie behauptet, dass es ja ein Song ist, also, war es nie so ein Nationalstolz-Song. Das war so eigentlich, er hat den Song geschrieben in der Zeit von Waldheim und war so, Alter, da passiert gerade so viel Scheiße in Österreich, aber ich wollte nur sagen so, ich stehe zu dir halt bei Lücht und Schotten und ich kenne die Leute, ich kenne die Rotten etc. Ich wollte einfach sagen so, hey, es passiert gerade viel Scheißdreck und es war, wann war das, 90er, 80er Jahre war das immer, wann war das?
Waldheim war glaube ich 86,
86.
90, ich weiß auch nicht genau, aber ungefähr.
Genau, und Fendrichs Aussage war, hey, Haltung bewahren, Leute. Egal, was passiert in dem Land, wir müssen schauen, dass wir zusammenhalten so und gegen den Shit halt so quasi ankämpfen. Und einfach mal so, dass mittlerweile jetzt eine andere Konnotation und so weiter, weil das von den Rechten halt instrumentalisiert wird. Und ich denke mal halt als schwarzer Österreicher, bewusst schwarzer Österreicher, okay, ich muss mit dem österreichischen Kulturgut arbeiten in meiner Kunst, um dadurch weiße Österreicherinnen und Österreicher zu sensibilisieren und ihnen eine Brücke zu schlagen dem Diskurs, den wir gerade haben, so in der Migrationsbevölkerung. Und ich möchte auch österreichische Migrantinnen und Migranten quasi Austropop oder österreichisches Kulturgut anders servieren. So. Weil zum Beispiel auch die Szene im Fuschl am See, wo ich von Udo Jürgens Lieb Vaterland covere, das haben wir auch absichtlich auch nicht gesagt, dass ich jetzt Lieb Vaterland von Udo Jürgens covere, weil ich wollte so, hey, das lassen wir einfach so drin, kommentarlos, klar im Abstand steht dann Lieb Vaterland, Udo Jürgens, bla bla bla. Aber ich wollte vor allem, dass dann Leute sich denken, schwarze Personen denken oder nicht weiße Personen denken, okay, der spielt gerade einen Song, aber ein Schwarzer spielt gerade diesen Song und es könnte von ihm sein. Ah, interessant, ja, vielleicht habe ich auch Bock, mal mit der Gitarre Deutsch zu singen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, weil als schwarze Person siehst du eher so, okay, dass schwarze Musikschaffende halt rappen und da da da. Und voll, ich weiß nicht, ob ihr meinen Gedankengang verstehen könnt. Es ist sehr komplex, aber das ist für mich eine Herangehensweise, um cool gegen Rassismus anzukämpfen. Yay.
Na, du willst halt Brücken bauen.
Brücken bauen.
Und hat eher auch eine Person im Film gegeben, die auch gerne Brücken baut, gell?
Wer war das?
Wo ihr spazieren gegangen seid.
Graz. Ja, Fred. Ja.
Mhm. Das war ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Yeah. Na, aber gut, wir können den ganzen Film jetzt zerlegen in ganz viele Einzelteile. Ja, ich glaube, da sitzen wir übermorgen noch da.
Ja, first. Fix. Ja.
Ich würde noch gern wissen, was bedeutet für dich Anerkennung und Sichtbarkeit?
Mhm. Anerkennung, glaube ich, würde ich jetzt so antworten, dass wenn ich mit Ideen komme, also sei es Film oder Musik, dass durch die Anerkennung Menschen, ich rede jetzt eher so Businessleute, Vertrauen haben und sagen so, hey, wir haben es gesehen, Austroschwarz, und wir haben das Gefühl, dass wir das nächste Projekt finanzieren können durch deinen Namen, Muito Mataro. Das ist für mich Anerkennung. Also was Monetäres. und ich finde, alles andere, was dann dadurch kommt mit der Anerkennung, sind halt so Zuckerln, die du halt dann quasi, also klar freue ich mich dann, wenn Leute einem ansprechen auf der Straße oder man Nachrichten bekommt von Friends oder auf Instagram. Aber damit bin ich halt sehr vorsichtig, weil ich auch nicht weiß, weil der Film ist halt schon, Film im Vergleich zur Musik, das ist irgendwie Mammutprojekt Film, und Musik ist für mich so ein bisschen im Vergleich was sehr, also nicht einfach, aber ich finde, der Impact, was ein Film hat, ist einfach gewaltig. Und habe schon sehr großen Respekt halt und auch so mit den Feedback und Meinungen, und da bin ich eher vorsichtig. Und möchte mich eher fokussieren auf meine Arbeit und Anerkennung im Sinne von, okay, let's keep moving und jetzt machen wir weiter. Ja, und Sichtbarkeit, also ich glaube, ich freue mich schon auf diesen, auf einen ersten Film in Österreich, wo wir ein diverses Cast quasi sehen, aber wo es jetzt nicht unbedingt dann um Rassismus geht oder um Ungerechtigkeit, sondern ich würde einfach gern, weil es reicht Bergdoktor oder wie die ganzen Sachen irgendwie heißen oder Tatort.
Und siehst du dich da als Regisseur oder auch als Schauspieler?
Ja, voll. Also ich habe echt Bock, also ich habe mir gedacht so vor der Diagonale, weil wir auf der Diagonale gelaufen sind, war ich so, ja okay, mit auch so schwarz, 5 Jahre Pause und dann ein nächstes Filmprojekt, aber diese Diagonale und diese Aufmerksamkeit und so, war ich so, okay.
Finde ich dann schon nett.
Schon nett. Und es ist irgendwie schön, dass man halt, dass die Arbeit irgendwie ankommt und dass Leute wie ihr Bock habt, mit mir über meine Arbeit zu sprechen. Und viel macht schon Bock, auf jeden Fall. Falls ihr da gerade zuhört, Regisseurinnen und Regisseure, ich bin auch bereit zu schauspielen. Oder mit euch ein Drehbuch zu schreiben.
Hallo Josef. Hallo Maria.
Aber ich muss auch sagen, Christoph Krutzler, mit dem ich ja das Management teile, also Stefan Rietschel ist auch mein Manager in der Musik. Ich finde, was der euch erzählt hat über seinen Werdegang, crazy.
Das also stimmt.
Ich hab mich da so wieder gespielt, weil für dem hat es ja 20 Jahre gedauert, oder?
Schon eine Zeit lang, gell, bis der Durchbruch
und
kam.
Und der ist so fucking.
So ein netter Mensch.
Der ist so am Boden geblieben. So. Das ist so einer, also da war ich so, das ist ein Vorbild. Ja. Einfach ein Hackl. Einfach, hey, so geht's, bla. Und einfach so, wie er auch so mit diesem Hype umgegangen ist. Wie hieß dann nochmal die Netflix-Serie? Mit
Crooks.
Was der einfach also das ist für mich jemand so, das ist.
Ja, der wirkt sehr geerdet.
Ja. Das möchte ich auch sein wie er. So am Boden bleiben und auf Augenhöhe sein.
Ja.
Ein gutes Ziel für die Zukunft. Ja. Na, wer weiß, in welche Höhen du noch absteigst.
Ja, aber ich wollte mir jetzt irgendwie was entgegenhalten, was auch wieder so invalidierend ist. Aber ich meine es validierend. Nämlich, vielleicht wäre der Film nicht entstanden, wenn du so wärst wie er.
Aha, okay, interessant.
Weißt du, weil da ist irgendwie was in dir, jetzt kennen wir dich ja nicht, ne? Aber ich denke mal, da ist was, das will raus und das will schaffen.
Ja, voll.
Und da geht es, glaube ich, auch um, vielleicht sind da noch so Dinge wie Gerechtigkeit oder Fairness oder was auch immer, so viele Themen, aber eben da will was raus und auf so vielen Ebenen machst du es. Und deswegen, vielleicht ist es auch gut, dass du einfach du bist.
Ja, und ich bin einfach extrem froh, dass ich Kunst entdeckt habe, weil ich merke einfach so, ich komme einfach nicht klar mit dem Alltag als schwarzer Österreicher. Es ist so überfordernd und es tut so weh. Und ich bin echt froh, dass ich Kunst für mich entdeckt habe, weil Kunst ist wie du gesagt hast, okay, wo Kunst ist so spielerisch und man kann einfach, man behauptet etwas und man schreibt irgendwas hin, man macht das und es tut niemandem weh. Das ist so angenehm. Mhm. Und wenn du Bock hast, schau dir den Film an. Wenn du keinen Bock hast, ja, okay, it's fine. Mhm. Und das ist etwas, womit ich mich extrem wohlfühle und ich hoffe, dass ich das echt bis zu meinem Lebensende auch machen kann. Das macht echt Spaß. Voll.
Ja, ich würde sagen, wir kommen in die nächste Runde, Gebo, weil das ist der perfekte
okay, Satz. Wir kommen in die nächste Runde.
Okay, ich bin urgespannt.
Ich habe dir 3 Kleinigkeiten mitgenommen. Mhm. Nummer 1, ich habe mir deinen Film sehr genau angeschaut und gerade Linien sind Fahrt.
Yeah.
Ich habe dir einen 100 Wasserprint mitgenommen.
Ah, cool.
Der heißt Der große Weg.
Ja.
Und das habe ich sehr passend gefunden. Und irgendwie finde ich, schaut es so aus, wie wenn man zum Beispiel so einen Tropfen ins Wasser rein, wenn der reinfällt, dann zieht der weite Kreise. Und vielleicht ist das auch so ein Omen
ja,
für den
danke
Film.
Dir. Dann, oh, schön. Bam. Oh, cool.
Dann habe ich dir was aus einem Secondhand-Shop mitgenommen, weil man gedacht habe, so irgendwie habe ich auf seinem Instagram-Kanal gesehen, du trägst sowas, vielleicht trägst du auch sowas.
Oh, na geil! Boah,
ich habe dir
ein Edelweiß-Tuch
mitgenommen.
Yes.
Aber wasch vorher bitte, okay?
Ja, danke, ja, weil meins ist eh schon komplett im Arsch. Hey, urschön, danke. Mann, das ist so aufmerksam.
Ja, yeah. Und zu guter Letzt habe ich mir gedacht, du trinkst in diesem Film aus einer so einer ganz einer klitzekleinen Tasse, oder?
Aha, welche Szene war das?
Also du trinkst aus einer extrem großen
Ach
Tasse.
Ach so, okay.
So, was steht da drauf?
Das habe ich mir auch gedacht. So, okay, das ist hier ein Statement.
Was steht da drauf?
Mimimi, ich höre nur Mimimi.
Ich habe mir gedacht, irgendwas mit Minimalism oder so. Also, Maximalism?
Nein, leider nicht.
Nicht? Oh Gott, dann habe ich es verpasst. Nein, ich habe mir gedacht, du magst gern verrückte Tassen und jetzt auch wieder eine Wien-Tasse, eine Opulente mitgenommen. Wahnsinn.
Danke dir, Kevo. Danke vielmals. Urschön.
Ja, extrem.
Yes. Ja, wir haben gar nicht über 100 Wasser geredet, aber das machen wir beim nächsten Podcast.
Ja, dann.
Beim nächsten Folge dann. Fast. Ja, danke euch, Leute.
Ja, das waren die Geschenke von mir.
Vor allem das Malztuch, weißt du, ich renne das immer mit diesem Grünen da um. Ich so, ja, fuck.
Ich hab's gesehen. Und jetzt haben wir gedacht, ja, vielleicht cool. Ist es Zeit für ein neues süßes Tuch.
Sehr elegant, das ziehe ich dann zur Premiere an.
Na bitte.
Sehr schön.
So. Okay, wo haben wir es? Haben wir alles oder was kommt
es
als nächstes?
Es ist sogar ein blaues, wegen dem Blues.
Vielleicht.
Ja, sicher, alles geplant.
Aber mit Grün. Mit Grün auch.
Genau.
Ja, und Gelb für die Sonne.
Und wenn ihr euch gerade fragt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich mit Blues und Green meine, na, dann geht's ins Kino und schaut euch auch so schwarz an.
So, genau. Danke, lieber Muita, dass ich es richtig ausspreche,
ja, perfekt.
Dass du bei uns heute warst.
Ja, danke euch und sorry Philipp, falls ich da, ich tendiere sehr lange Sätze zu sprechen und oft mit vielen Grammatikfehlern. Ich hoffe, die Arbeit, ja, da, sorry, schon nochmal vorab.
Okay, bitte.
Ja, danke euch für die Einladung, danke.
Danke, danke.
Audiamo Plus. Wir hören uns.